Hallihallo, alles ist gleich gut und ich bin auch wieder gesund. Hi, Volane.
Das ist gut. Ich wurde sogar angeschrieben, warum wir nicht aufnehmen. Und dann habe ich gesagt, dass du krank bist. Und dann hat die Person geschrieben, hoffentlich kein Männerschnupfen, er kann nur eine Woche drauf verzichten.
Es war Männerhalsschmerzen. Ich bin schon auch ein bisschen wehleidig, muss ich sagen. Na gut, das ist jetzt schwer aus meiner Perspektive, weil ich bin halt die Person, die wehleidig ist. Ich sage natürlich, meine Wehleidigkeit ist berechtigt. Aber wo ich übertreibe, ist meine Gliederschmerzen und mein Unmut aufzustehen und was zu machen. Und ich glaube, manchmal, man könnte sich schon aufraffen und so, aber mir geht's halt scheiße. Und da suhle ich mich schon gerne drin. Wo ich nicht übertreibe, ist mein Hals. Ich habe so einmal im Jahr so einen entzündeten Hals, der eitert dann auch so und ist so wund, hat so Wundwasser oder Mundgeruch und so. Das tut richtig weh, dann tut Schlucken weh und ich kann nicht sprechen und so. Da übertreibe ich nicht.
Das hast du einmal im Jahr.
Schätzungsweise, ich habe richtig so einen empfindlichen Hals. Mein Hals ist meine Achillesferse. Aber so viel dazu. Also in großen Anteilen.
Kann ich ja kurz was zusammenfassen?
Ja, bitte.
Du bist also leicht asthmatisch?
Ja, ich bin Asthmatiker.
Und hast Probleme mit dem Hals, sodass du einmal im Jahr eiternden Auswurf hast? Und bist Raucher?
Ja, genau.
Ah ja, gut.
Genau, ich also das nur kurz mal so drei am Tag.
Dein Körper ist ein Tempel. Also.
Mein Körper ist mein Tempel, ja. Und mein Hals ist meine Achillesferse. Ja, schon. Naja, bist du denn fit?
Ich habe kein Gefühl mehr in meinem Zeigefinger, in meinem rechten Mittelfinger.
Also ich muss einmal sagen, ich seh das ja immer mal wieder so ab und an bei Instagram. Du bist ja fleißig am Malochen mit deiner neuen Bude und so. Und das Ganze machst du mit einem kaputten Mittelfinger. Du spürst den gar nicht mehr. Durch den Schnitt, ja, jetzt verbinde ich erst.
Nein, ich habe mich geschnitten am linken Zeigefinger. Da habe ich auch nicht mehr so viel Gefühl. Also da habe ich mir mit einem Brotmesser ja reingeschnitten und habe mir einen Nerv durchtrennt.
In Folge 2, 3.
Folge 2, Minute 37. auf jeden Fall habe ich mir da einen Nerv durchtrennt. Das wird auch ein bisschen dauern, bis es wiederkommt. Aber das hier ist viel wilder, was passiert ist. Und zwar habe ich gespült und dann hat mir jemand ein Messer in den Handrücken gestochen, aus Versehen.
Wichtig.
Ja, geht einfach immer mit der Spitze auf Menschen zeigen zu.
Das musst wenn du, ihr, ja, wenn ihr verantwortungsbewusst okay. haben wollt. Du erzählst wollt. Die Geschichte sehr
Na,
gut.
Auf jeden Fall hat die Person mir in den Handrücken gestochen. Es war kein großer Schnitt, aber sehr tief. Und dann dachte ich, ja, okay, dumm, hab mich kurz aufgeregt, ne, weil es halt scheiße wehtat. Dann war die Person so nett, mir zu sagen, ich soll doch nicht so gemein sein und mich nicht so aufregen. War dann versehen. Und dann dachte ich mir, hey, sehr cool. Gute Reaktion auf dieses Vorkommnis. Und zwei Tage später, also es war dann halt so ein bisschen, ich hatte ein Messer im Handrücken. Ne? Du erwartest davon, dass es weh tut. Also ne, das ist halt, du hast ein Messer im Handrücken. Habe dann Pflaster drauf gemacht, desinfiziert, bla bla bla, so den ganzen Käse. Und zwei Tage später, am Samstag, wache ich auf und denke mir, oh, irgendwie hast du blöd geschlafen. Irgendwie ist deine Hand ja eingeschlafen. Irgendwie hast du ein ganz komisches Gefühl.
So kribbelig.
Es brennt auch so ein bisschen. Nicht kribbelig. Wie als würde mir jemand die Hand in Flammen aufgehen lassen. Und ich konnte meine Finger nicht mehr beugen. Ich konnte so nur so quasi einen 45-Grad-Winkel machen. Weiter kam ich nicht. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, hast dich verlegen oder so, ne? Kein Thema, passiert, du bist alt.
Steck dir das Messer noch in deiner Hand? Erste Frage.
Who knows, was du. Nee, das hat er zum Glück rausgezogen, der Gutste. Auf jeden Fall bin ich dann Gassi gegangen, weil ich dachte, Gassi gehen halt ja jede Wunde. Und habe dann unterwegs meine Schwester angerufen, Maries, wir googeln das mal. Das klingt, als sollte man das wirklich mal googeln. Und dann haben wir das bei Gemini eingegeben. Und Gemini hat quasi schreiend geantwortet, dass ich sofort...
Ah, so Herzinfarkt.
So nach dem Motto hat es geantwortet. Ne? Ich soll sofort ins nächstgelegene Krankenhaus fahren. Nicht zum Hausarzt, egal was. Ich soll ins Krankenhaus in die Notaufnahme fahren. Ich dachte so, okay, alles klar, übertreibst.
Hallo, ich muss ein Haus renovieren.
Gemini, was ist das für eine Connection, die wir hier haben? Und dadurch, dass es aber eh so scheiße wehgetan hat und dieses brennende Gefühl nicht aufhörte, dachte ich, okay, fährst du halt mal ins Krankenhaus. Und dann kam ich da an und man hat nichts gesehen, wirklich. Du siehst ja auch jetzt nichts, ne? Ist ein bisschen gelblich, aber du siehst nur maximal so einen kleinen Punkt.
Ja, genau. Hier. Ich wollte gerade sagen, der kleine Punkt, den sieht man.
Und dann kam ich da im Krankenhaus an und die Ärztin guckte sich das an, meint, ja, ist ja gut, dass Sie heute gekommen sind, morgen hätten wir Sie holen müssen.
Ehrlich?
Weil ich eine fette Infektion in der Hand hatte. Ja, meine, also das, da wurde auch so ein bisschen Fleisch angekratzt und bla bla bla.
Boah, bla, bla, was bla. War das für, ganz kurz, warte, lass mich eine Frage stellen, was ist das, was war das für ein Messer?
So ein Küchenmesser. Also tatsächlich, die Messer von Sturmwaffel, die sind sehr scharf, mit denen habe ich mir auch den anderen Finger abgeschnitten.
Unbezahlte Werbung. War da was dran? War da irgendwie so, keine Ahnung, so vegane Leberwurst? Ja, damit wurde vorher
günstigerweise Fleisch geschnitten.
Fleisch.
Ja, Fleisch wurde damit günstigerweise vorher geschnitten.
Okay, fantastisch.
Naja. Ja, und dann habe ich da halt, direkt wurde ich mit Antibiotika versorgt und habe irgendeine Spritze bekommen. Und dann, hatte ich 2 Tage die Höllenschmerzen meines Lebens. Also ich habe 4 Kinder auf die Welt gebracht. Und ich schwöre dir, ich würde die lieber alle nochmal innerhalb von einer halben Stunde auf die Welt bringen, als nochmal solche Schmerzen in der Hand zu haben. Das hat so wehgetan, das wünsche ich keiner Sau. Niemandem auf der Welt wünsche ich solche Schmerzen. Es war, als würde mir jemand die Hand abfackeln. Am lebendigen Leib. Das war richtig schlimm. Und dann war ich heute ich musste dann auch Montag direkt zum Verbandswechsel und Dienstag und dann gucken lassen. Und heute war ich dann da und dann hat er gesagt, gut, wir lassen den Verband jetzt mal weg und du belastest wieder so ein bisschen und so, ne? Also so ganz bewegen kann ich die immer noch nicht, aber viel besser als vorher.
Nur ein Finger meinst du, ne?
Nee, die zwei waren das, so rum. Der hier ein bisschen, aber die zwei, die waren richtig betroffen. Und da komme ich auch, normalerweise kannst du ja die Finger quasi so an die anderen Finger so anlehnen, wenn du die greifst, ne? Quasi, dass die eine Fingerkuppe an die unter, also die oberste Fingerkuppe kann an die unterste anschließen. Und das kann ich hier nicht. Ich komme so. Mechanisch ist mehr nicht möglich. Also da ist ungefähr 1 Zentimeter Abstand dazwischen. Und dann sitze ich vorhin im Auto und mach meiner Freundin eine Sprachnachricht und ich habe so eine Kordel am Handy, ne? Wie alte Frauen das halt haben. Und dann fährt die so über meinen Finger und denke, mein Finger ist taub.
Du hast nicht gespürt.
Mein Finger ist komplett taub. Mein Finger ist einfach komplett taub. Und jetzt weiß ich, mein Finger ist komplett taub.
Welcher?
Also muss ich damit. Der Mittelfinger, der rechte. Und jetzt muss ich wieder zum Arzt morgen und gucken, warum mein Finger komplett taub ist.
Ist das auch jetzt gerade?
Naja, ist ganz taub. Ich merke hier gar nichts. Also ab hier hinten wieder. Aber hier vorne merke ich absolut überhaupt nichts.
Boah, das ist ja gruselig.
Hier an der Seite auch. Das ist gar nicht so richtig cool. Es fühlt sich richtig unangenehm an.
Gruselig, habe ich gesagt.
So, weil ich ja auch male.
Gruselig. Nicht cool. Gruselig, habe ich gesagt.
Ich balanciere meinen Stift da. So male ich.
Ja, stimmt.
Ja, ich kann nicht so malen. Also klar kann ich auch so malen, wenn es drauf ankommt. Aber das ist meine Haltung. Und ich spüre meinen Stift nicht. Das ist richtig widerlich.
Oh, nee, was hast du denn da jetzt mitgemacht, ey? Jetzt, das heißt, du gehst morgen wieder zum Arzt?
Ja, morgen kann ich wieder zum Arzt. Und dem kann ich dann erklären, dass mein Finger ja taub ist.
Ja, gut, dass wir heute gekommen sind. Morgen werden wir uns abholen müssen, okay.
Ja, ja, genau so.
Scheiße, ey. Oh, das ist ja richtig Arsch, dass du da... Du bist auch Linkshänderin?
Rechts.
Warte mal, welche Hand ist das von dir?
Du siehst mich spiegelverkehrt.
Ah, ich sehe spiegelverkehrt. Ah, okay. Mhm. Ja, okay. Ja, scheiße. Mein Beileid.
Richtig miese Nummer.
Übel.
Ja. Das war ein entspanntes Wochenende, würde ich sagen. Hm. Und bei dir so?
Ne, ich hatte Männergrippe. Mir ging es noch viel schlimmer.
Ja, das ist natürlich auch wirklich
ich hatte Gliederschmerzen und allgemeines Unwohlsein.
Ey, warst du am Wochenende nicht schon unterwegs?
Ich war am Samstag unterwegs und dann am Sonntag wieder krank und am Montag dann gesund.
Ja.
Genau.
Ah, okay.
Also Sonntag wieder so ein bisschen. Genau, ja, ich da konnte nicht mehr, weil ich war so lange nicht mehr gehabt, so eine Woche wirklich so von Dienstag bis Montag einfach krank. So.
Ja.
Und weißt du, was das Komische ist? So, ich habe jetzt die letzten Folgen auch schon so geklagt, bla, mit Job 1, Job 2, Studium, bla, bla. Und dann bin ich krank und es ändert sich nichts. Weißt du, was ich meine? Ich mache dann einmal das Ganze nicht, was mich so stresst immer. Und nichts verändert sich. Und es ist einfach okay, dass ich es nicht mache. Und dann bin ich so, hä? Weißt du? So Seminar, so ja, ich bin krank, alles klar, alles gut. So bei der Arbeit, irgend so ein Workshop, den ich hätte dabei sein sollen. Ja gut, alles gut, machen wir dann. Weißt du was? Alles so, ja, alles klar, du bist hier ersetzbar.
Du bist ja nicht ersetzbar. Ja, nicht ersetzbar. Du bist halt kurz.
Ich meine, danke fürs Reframing. Ich meinte jetzt auch nicht, dass das an meinem Selbstwert kratzt. Ist einfach nur voll das erleichternde Gefühl.
Das, ah, okay, gut.
Das war, ja, genau, nein, total gut. Total, das hat für mich so richtig, mir ging's unsagbar scheiße, das kannst du dir nicht vorstellen. Viel schlimmer als die auch am Wochenende. aber das war richtig entschleunigend. Das, auf eine Art tat mir das voll gut, dass es mir mal schlecht ging.
Ja, kann ich verstehen.
Ja.
Es gibt ja so das Phänomen, dass zum Beispiel nach Prüfungsphasen oder sowas Leute krank werden, weil der Druck abfällt und dann der Körper sich da so eine Art Erholungsdings sucht.
Ich habe mal gehört, dass das Brieftaubenphänomen heißt. Dann habe ich das gegoogelt und nichts dazu gefunden. Aber ich möchte das trotzdem einmal. Pass auf, ich weiß nicht, ob das stimmt. Gerne mal Bezug nehmen an die Leute, die uns hier zuhören, falls es ein oder zwei Leute gibt. Bei Brieftauben sei das laut einer Person, die ich nicht mehr benennen kann, das ist krass vage, was ich erzähle. Jemand hat mir mal vor x Jahren gesagt, dass Brieftauben, dass man die von Deutschland nach England schicken kann, über das ganze Meer, dass sie den Weg auch schaffen, aber am Ende sterben. Aber dass die Brieftauben dieses Pflichtbewusstsein haben, bis an ihr Ziel zu kommen. Dann aber körperlich versagen und daran krepieren.
Und das ist furchtbar.
Das habe ich mal gehört, dass man das auch so nennt, das Brieftaubenphänomen, wenn Leute so im Urlaub krank werden.
Ja.
Aber es ist crazy vage. Aber da muss ich immer noch dran denken, ja.
Aber du hast im Internet nichts dazu gefunden.
Nee, ich habe jetzt auch nicht crazy recherchiert, so, aber habe ich nicht.
Okay, wenn du sagst, du hast im Internet gesucht, ist es auch so eine Google-Suche, oder?
Ja,
und
eine
Google. Und die ersten drei Beiträge sind nichts und dann so, naja.
Weniger. Die Google-Suche und dann gucken, was der KI-Assistent mir sagt. Weißt du? Und wenn dann nicht, ohne dass ich das Fenster ausklappen muss, die Antwort steht, dann sage ich, gut, ich habe getan, was ich konnte.
Du alter Recherchefuchs. Genau. Ich muss aber sagen, ich liebe es, welche Namen solche Syndrome oder Krankheiten oder sowas,
Phänomene,
ne? Also wenn
es
nicht der lateinische Name ist, sondern wie die Krankheit Ziegenpeter oder sowas, ne?
Das?
Mumps ist ja, Ziegenpeter ist so Mumps, quasi so dicke Backen.
Dann
habe ich heute erst eine, also ich höre so ein Hörbuch, klar, ich
glaube, ganz kurz, kann ich Ziegenpeter? Ja nicht. Ich muss einmal kurz auf Ziegenpeter gerade klingeln.
Ui. Warte, ich google nebenbei mal. Ich glaube, Ziegenpeter wird diese Krankheit genannt. Das
stell dir vor, du bist beim
so.
Arzt und dann sagt der Doktor so, ja, Frau Volane, setzen Sie sich mal hin. Ich muss Ihnen was sagen. Sie haben Ziegenpeter.
Naja, es heißt Ziegenpeter.
Und der Assistent im Hintergrund so.
Als Ziegenpeter wird umgangssprachlich die Viruserkrankung Mumps, Parotitis epidemica, bezeichnet. Es handelt sich um eine ansteckende Infektion, die vor allem durch eine schmerzhafte Schwellung der Ohrspeicheldrüsen, die typischen dicken Backen und oft leichtes Fieber gekennzeichnet ist. Ohrspeicheldrüsen machen dicke Backen.
Ah ja.
Das ist ein Informationspodcast, das hätte ich so nicht erwartet.
Ja, ja.
Auf jeden Fall liebe ich, welche Namen diese Sachen so kriegen. Es gibt zum Beispiel das Aschenputtel-Syndrom.
Was ist das denn?
Also Aschenputtel, das Märchen kennst du
ja, das kenne
ne?
ich. Aber wobei, Aschenputtel war die den Schuh verliert, oder?
Genau, die ist quasi eine junge, ich glaube eine junge Prinzessin oder in irgendeiner Form wohlhabend, adelig, Grafstochter, irgendwas, deren Mutter stirbt erst und dann heiratet ihr Vater neu mit und die Frau bringt zwei Stieftöchter mit in die Ehe, also bringt auch zwei Töchter mit in die Ehe, was bedeutet, Cinderella hat zwei Stiefschwestern und dann stirbt der Vater und ab dem Moment wird Cinderella nur noch wie eine Magd behandelt und sie fügt sich diesem Schicksal halt, ne?
Ja.
Bis dann eine Fee kommt und der Prinz sie rettet und genau das, was junge Mädchen lernen sollten von Märchen. Warte, bis ein Mann kommt
sie müssen
und
gerettet
die Schuhe
werden.
Anzieht. Ja, und genau dieser Teil der Krankheit, danach ist es benannt, das Aschenputtel-Syndrom, weil das Leute sind, die sich quasi in ihrer Opferrolle suhlen und nichts daran ändern, weil sie darauf warten, dass es jemand anderes für sie tut.
Ah.
Und sie aber die Aufmerksamkeit durch das, also wenn ich das richtig verstanden habe, ne, also bitte eine Google-Suche mit KI-Recherche müsst ihr da reinstecken, um das Fake zu checken. Und die suhlen sich aber in dieser Rolle der Opfermarkt, so die Guten ins Kröpfchen, die Schlechten ins Töpfchen und verbleiben, verharren halt in dieser Situation
aber profitieren,
und warten drauf.
Profitieren aber vom sekundären Krankheitsgewinn. So, dass die, ich bin ja krank, ich kann heute nicht aufstehen. Ich bin ja so ich muss heute auch nicht aufstehen.
Das ist quasi eher so eine Psychologie dahinter. Die führen quasi ein schlechtes Leben in ihren Augen, würden aber niemals sagen, also würden niemals das in die Hand nehmen und ändern.
Okay.
Weil sie darauf warten, dass jemand kommt und sagt, der sie rettet. Ne? Die haben quasi einen Job, den sie nicht mögen und suchen sie aber keinen neuen, sondern sagen, oh, ich müsste reich heiraten. Wenn ich nur reich heiraten könnte. Oder die hassen ihr Umfeld und sagen, ach, wenn ich nur woanders wäre.
Bequem.
Ne? Und tun aber nichts.
Ja, verstehe. Viele Leute aus der Generation meiner Eltern, die ich kenne, sind ein bisschen so.
Ja, das, also ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen ein antrainiertes Verhalten, gerade in so einer älteren Generation bei Frauen. Da ist ja, guck mal, wenn du dir alte Videos und sowas anguckst, dann ist es ja, was Schwiegermütter sich für die Frauen ihrer Söhne wünschen, ist ja zum Beispiel, dass sie nicht so oft widerspricht. Okay. Ja. Dass sie seinen Wünschen nachkommt. Okay, alles klar. So,
vor allem die Wünsche
aneinander schlagen
und
oder
die,
was.
Und die hatten auch einfach Scheißwünsche. Auch noch. Ja. Also on top.
Ja. Ja, das ist so diese Frauengold-Ära, ne? So die jungen Menschen, die da gezeugt wurden, also die Generation, die da gezeugt wurde, die leidet da, glaube ich, auch so ein bisschen drunter, kann ich mir vorstellen.
Spannend. Aschenputtel-Syndrom.
Ja, so hieß es auf jeden Fall, aber ob ich jetzt das Krankheitsbild zu 100% beschrieben habe, das da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster
lehnen.
Ich habe taube Finger.
Der schlechteste Informationspodcast überhaupt. Quelle X. Ich weiß nicht, ob ich es richtig erklärt
habe. Ich habe aus dem Kinderbuch heute gelernt, Bienen sehen blau.
Bienen sehen blau?
Ja.
Wie? Alles blau?
Ja, in Blautönen. Ja, war gut. In dem Kinderbuch. Aber es war ein Kinderbuch über Bienen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie wichtig denen die Information
ist. Genau. Wie wichtig ist denen dass es fundiert ist? Weil ich meine, der Auftrag eines Kinderbuches ist ja nur Kinder zu unterhalten bis bilden. Zu bilden, genau, belehren, bilden. Ja, keine Ahnung, Alter. So.
Ja, den Job nimmt Deutschland eh nicht so ernst. Da werden das die Autoren vielleicht auch nicht so richtig.
Ja, stimmt. Ich habe noch was, ohne Quelle, wenn ich darf. Wenn wir schon dabei sind, vielleicht ist eine neue Rubrik.
Ja.
Ich habe gehört, dass 1 von 10 Fehlgeburten dadurch bedingt ist, dass die Männer ungesundes Sperma haben. Und das ist ein neuer Blickwinkel, weil immer eigentlich fast gänzlich der Körper der Frau dafür zur Verantwortung gezogen wird. So da, weißt du, so
ja, kann man schon so sagen.
Ja, ja. Und jede zehnte Fehlgeburt ist spermabedingt. Habe ich in einem Reel gesehen.
Es würde mich fast nicht wundern, wenn die Zahl irgendwann noch nach oben korrigiert wird.
Ja, kann sein. Und dann ging es halt darum, dass vielleicht ein Paradigmenwechsel mal stattfinden könnte, dass nicht nur, wenn sich ein Paar zum Beispiel dazu entscheidet, Kinder zu bekommen, dass dann nicht nur die Frau aufhören sollte zu trinken und auf ihren Körper achtet, damit das Kind irgendwie gut im Bauch der Mutter irgendwie groß werden kann, bis es auf die Welt kommt, sondern auch der Vater, dass der schon vorher vielleicht auch mal aufhört zu trinken, sich gesund ernährt, damit das Sperma auch eine gute Qualität hat.
Ja, da ist auch immer, da finde ich es ja ganz witzig, welche, also das ist so eine, ist schon fast so eine kognitive Dissonanz, die da stattfindet, weil ich habe mal ein Video darüber gemacht, dass im Prinzip so ein bisschen Rotze reicht, um einen Menschen zu formen, ne? Also so im Körper einer Frau, das also da ging es um Mula Adebisi und sowas, was der so über die Rückbildung gesagt hat und sowas. Und dann habe ich ein Video gemacht, in dem es dann darum ging, dass egal ist, ob du danach einen Hängebauch hast oder nicht, weil du hast einfach einen verfickten Menschen gemacht, ne, in deinem Körper.
Oder mehrere,
Oder mehrere.
Teilweise sogar mehrere.
Hirn im Körper.
Genau, also mehrere auf einmal. Hä?
Okay. Ja, das ist so, so einfach gleichzeitig. Oh, ich mache direkt zwei. Ich mache das, kann ich auch drei machen? Okay. Ne, so, so Dinge sind es. Da habe ich ein Video gemacht, das ist halt so ein reicht, um, um Menschen zu formen für eine Frau und dass das im weiblichen Körper stattfindet. Und wie viele Männer mir da drunter geschrieben haben. Aber ohne ging's gar nicht. Also ihr braucht schon das Sperma des Mannes. Das ist schon... Und dass genau die, die sich dann ja so eine krasse Beteiligung in dieser Story wünschen, trotzdem weiter saufen, rauchen und ungesund leben, ist schon...
Ja, verstehe.
Okay, du willst die Hälfte davon zu tun haben, aber möglichst nichts damit zu
aber
tun haben.
Aber saufen dabei. Ich muss weiter saufen, sonst kriege ich keinen hoch.
Ja. Machen wir ein bisschen Bajewäsche, bisschen aufs Kind trinke.
In deiner ersten Schwangerschaft, ne? Hattest du Angst vor der so? Weil du meinst ja gerade, das ist ja einfach, also ist ja wirklich, also man kann es gar nicht beschreiben, wie crazy das ist, dass ein Mensch in einem Menschen halt so weit wächst, dass er irgendwie eigenständig leben kann und dann auf die Welt gebracht wird. Mir würde das übelst Angst machen.
Es ist auch ultra wild. Jetzt hatte ich den großen Vorteil, den ich auch als großen Nachteil bezeichnen würde. Ich war sehr, sehr jung bei meiner ersten Schwangerschaft. Ich war 17, als ich das erste Mal Mutter geworden bin. Und da denkt man über ganz viele Dinge gar nicht nach. Zumal auch das jetzt nicht unbedingt, also mit 17 hast du nicht unbedingt eine geplante Schwangerschaft. Das heißt, ich hatte ganz viele Sachen rundherum erstmal zu verarbeiten und mit mir auszumachen. Und habe dann aber, also ich habe mich auf mein Baby gefreut und ab der ersten Sekunde war klar, völlig egal, wie ungeplant das zustande kam, ich bring dieses Kind auf die Welt.
Ups,
weil
sorry.
Das, nachdem ich das Foto gesehen habe, dachte ich, meine Güte, das ist ja... Ist ja ein witziger Mensch einfach. Sieht aus wie ein witziger Mensch. Ne? Muss auf jeden Fall auf die Welt bringen, die wird gut. Und habe mich dann auch immer so in meinem Bauch mit der unterhalten und sowas. Und habe dann gesagt, yo, wenn es geht, irgendwie eine smooth Geburt, bitte. Wenn du es irgendwie regeln kannst, dann sei chillig beim auf die Welt kommen. Und habe dann halt immer so meine Ängste so mit meiner Tochter direkt versucht auszumachen.
Und das funktioniert?
Nee, es war eine Horrorgeburt tatsächlich.
Oh, warst du dann 18?
Ich bin kurz drauf bin ich 18 geworden. Also die kamen noch auf die Welt, als ich 17 war. Also es gibt auch Leute, die hatten wesentlich schlimmere Geburten, ne? Aber so verglichen mit meinen darauffolgenden Geburten war das wirklich die anstrengendste.
Ja, wahrscheinlich ähnlich schlimm wie meine letzte Woche.
Nicht ganz so, nee. Ich hatte keinen Halsweh dabei.
Ja, okay.
Außerdem konnte ich ja betäubt werden.
Ja, stimmt. Oh, ich hätte crazy Schiss davor. Ich hatte unfassbar Angst.
Weißt du, was
Angst
einem
davor.
Richtig Angst macht? Also, was ich wirklich noch bis heute unfair finde, und deswegen versuche ich auch immer so viel Aufklärung wie möglich dazu zu machen, wie wenig dir erzählt wird. Mütter untereinander erzählen dir nichts darüber, dass du da auf den Tisch kackst bei der Geburt, dass du 6 Wochen danach blutest. Nicht mal mein verfickter Frauenarzt. Ich fluche heute ganz schön viel, ich habe zu wenig gegessen. Nicht mal mein scheiß Frauenarzt damals besser. Hat mir erzählt, dass ich 6 Wochen später auch noch bluten werde. Und zwar Handteller große Stücke, die da einfach aus mir rausfallen, während ich da spazieren gehe.
Handteller groß, okay, alles klar.
Ja, das ist so, das ist wild, was der Körper nach der Geburt noch zu leisten hat. Das ist wirklich anders crazy. Ich meine, du musst ja überlegen, du hast eine tellergroße Wunde, da kommt ja eine Plazenta raus. Du hast ja auch 2 Geburten. Und das habe ich erst bei meiner letzten Tochter so richtig zu spüren bekommen. Also bei meinem letzten Kind, weil die war versehentlich eine Hausgeburt. Und wenn du im Krankenhaus bist, wird dir während der Geburt des Kindes etwas gespritzt, damit quasi unmittelbar
die Plazenta mitkommt.
Genau. Damit das nicht nochmal eine zweite Geburtsphase wird. Kriegst du dieses Mittel aber nicht, hast du einfach nochmal eine zweite Geburt, so eine Minigeburt mit Wehen. Nicht so schlimm wie das Kind, weil es keine Knochen hat, aber du hast einfach nochmal eine verfickte zweite Geburt.
Wie groß ist eine Plazenta? Hast du das mal gesehen? Wie groß ist eine Plazenta?
Ich habe das gesehen, ich wurde mit ihr zusammen eingepackt und ins Krankenhaus gefahren. Sie lag im gleichen Sack wie ich.
Die Plazenta?
Ich musste sogar gucken. Ja, okay. Ich musste, das war also die letzte Geburt von meiner, also die letzte Geburt, die ich hatte, das war wow, das war filmreif, wirklich, das war richtig verrückt. Ich habe diese Geburt unter anderem überlebt, weil ich mit meiner Freundin telefoniert habe und die Serie Call the Midwife kannte. Die habe ich in dieser Schwangerschaft, warum auch immer, aufgesogen, als wäre ich SpongeBob zu Besuch bei Sandy. Wirklich. Mhm. Ich habe das inhaliert, alles, jede Folge, bestimmt 12 Mal geguckt. Keine Ahnung warum. Aber ich musste das. Ne? Ich wollte gar nichts anderes sehen in dieser Schwangerschaft. Und ich habe so ein bisschen Bauchweh bekommen nachts und ich neige eh zu sehr schnellen Geburten. Das klingt cool, ist aber relativ gefährlich und cool.
Ich neige aber zu schnellen Geburten, also zu frühen Geburten oder dass der Prozess schnell ist?
Wir reden schnell, sehr schneller Prozess. Da reden wir hier von, normalerweise weitet sich ja der Muttermund so über Stunden, ne? Und bei mir reden wir davon, zack, eine schlimme Wehe und bums ist der Muttermund auf und dann zack die nächsten Wehen und dann zack ist da so ein Kind da.
Ich habe eine Frage. Also das Kind ist ja über die Nabelschnur verbunden mit der Plazenta und die Plazenta ist ja auch in dir und über die Plazenta wird das Kind mit Nährstoffen versorgt, oder?
Ja.
Okay. Mhm. Und das scheidet man dann auch mit. Also wie groß ist so eine Plazenta?
Die ist ja im Körper komprimiert und fällt quasi wie in so einen Sack auseinander, wenn die dann bei dir ist. Also so tellergroß ungefähr, wie so ein Teller.
Ich hab nur mal...
Also von dem du normal isst, so ein, kein Dessertteller oder so, sondern so ein Pizzateller.
Ah, Pizzateller.
Ich weiß nicht, wie groß deine Pizzen
sind.
Meine
Pizzen sind sehr groß.
So ein Teller halt, auf die du, ja, da würdest du deine Kartoffeln drauf tun und so.
Oh,
ne?
Lecker. Ich habe von Leuten gehört, die die Plazenta mit nach Hause nehmen und dann essen. Hast du davon mal gehört?
Ja, gibt es sowas. Hm? Ja,
Ich habe mal überlegt, darüber eine Reportage zu drehen. Also am Sonntag wird meine Reportage zum Thema Wrestling ausgestellt und danach habe ich wieder mal so ein bisschen Kopf dafür. Ich bin aber überlegen, ob ich Leute suche, die ihre Plazenta essen werden oder gegessen haben.
Vielleicht allgemein so Bräuche nach Geburten, die so ein bisschen grenzwertig wild sind.
Dass Leute die Plazenta dann ausscheiden und dann mit nach Hause nehmen und dann Dampf garen und dann essen. Und das soll Schwangerschaftsdepression? Nee, wie nennt man das? Warte mal. Postschwangerschaftsdepression? Geburten? Ja, wie heißt das denn nochmal? Wenn Mütter...
Postnatale Depression, glaube ich.
Kann sein. Postnatale Depression kann sein. Irgendwie sowas, dass Frauen, Mütter häufig nach Geburten in so ein emotionales Loch fallen und dass es denen nicht gut geht.
Ja.
Und dieser Brauch, der soll wohl, das ist abergläubisch, so davon dabei helfen, nicht in dieses Depri-Loch zu fallen.
Ja.
Ja.
Weiß ich auch nicht. Von mir aus.
Okay.
Also Schwangerschaftsdepression beziehungsweise so gerade nach der Geburt, das ist schon auch ein Thema, was super krass dringend mehr Aufmerksamkeit braucht.
Wie war das bei dir?
Also weil sowas immer so ein Wochenbettdepression heißt es. Meiner ersten Tochter richtig schlimm, hat aber auch keiner wirklich ernst genommen, weil ich war halt
Pubertät 17. halt, ne? Ja.
Ja, das allgemein ist es aber auch, also das sind viele Aspekte, die definitiv nicht in den Podcast gehören, aber das hat keiner ernst genommen. Und mir ging es richtig, richtig schlimm. Ja. Also ich war richtig traurig, ich habe ultra viel geweint und das hat auch easy ein Jahr gedauert, bis ich mich da selber so ein bisschen wieder rausgestiefelt hatte.
Was auch Wahnsinn ist, weil du während du in so einem emotionalen Loch irgendwie hängst, ja trotzdem das Kind hast.
Ja, ja.
Das muss heftig sein, das muss so krass sein.
Und dann muss ja dein Körper von so viel regenerieren. Und
ja, das auch noch.
Und du hast noch so viel nebendran. Ne? Allein nimm mal alle körperliche Heilung, die du da brauchst, weg. Denk mir gar nicht mal darüber nach. Sondern nur der Hormonhaushalt, der sich wieder von einem auf den anderen Tag auf was ganz anderes konzentriert.
Ja, ja.
Das ist ultra krass.
Und ich kenne auch, also... Vielen Leuten geht es einfach so auch mit 17 schon nicht so gut. Das ist auch eine schwere Zeit. Ja. Und das stelle ich mir wahnsinnig vor. Also krass.
Ja, es war auch wirklich wild. Das, wie gesagt, ist ein Thema allgemein, Schwangerschaften und so, das ist ein Thema, das sollte ganz anders beleuchtet werden. Das, mir hat mal einer in die Kommentare geschrieben, also du machst auch wirklich keine Werbung fürs Schwangersein. Und ich glaube, genau das ist das Problem. Man muss aufhören, das so zu bewerben. Also ich bin natürlich schon dafür, dass die Leute weiter Kinder kriegen, voll. Aber Man sollte Frauen besser darüber aufklären, was das bedeutet, ein Kind zu kriegen. Ne? Die Schwangerschaft und die Geburt und auch die Zeit danach. Natürlich sind die süß. Ich liebe alle meine Kinder. Ich habe 4 Stück, liebe ich. Aber auf diese Zeit danach, da bereitete ich nichts drauf vor. Und kein Kind gleicht da dem anderen.
Alles, bei allen so Themen in so Jugend und Geburt und alles, bei allen Themen, die den Körper der Frau anbelangen, die nicht darauf ausgelegt sind, in letzter Konsequenz doch für den Mann zu sein, wird ja auch einfach voll wenig gebildet. Auch so, oder einfach so tabuisiert. Über Schwangerschaft wird nicht viel aufgeklärt. Aber auch sowas wie, wenn man das mal vergleicht, wie im Jugendalter über Masturbation gesprochen wird, bei Jungs und bei Mädchen, das sind Welten. Ja. Das ist so ein krasser Unterschied, wie das ist ja bei so jugendlichen Jungs das Gegenteil von tabuisiert. Da wird sich ja richtig viel mit gebrüstet, wie man das macht. Und alle geben damit an, wie viel und bla bla bla. Ich will es gar nicht aussprechen. So. Und bei jugendlichen so Mädchen angehen, ist es crazy tabuisiert. Und das führt ja dann dazu, dass es auch irgendwie so eine Hemmschwelle gibt, sich damit auseinanderzusetzen und Sachen auszuprobieren und so. Und weißt du, so und. Da gibt es überall, in all diesen Bereichen, geht es voll auseinander.
Ja, also ich habe Frauen kennengelernt, für die war das wie Fremdgehen, Selbstbefriedigung.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Okay,
ja.
Okay. Mit wem? Wer? So schlimm, mit dir Zeit zu verbringen, da wäre ich auch richtig sauer drauf. Ja,
lol, ey.
Ja, aber das ist halt leider einfach so, ne? Super viele Themen rund um Weiblichkeit werden ja so stigmatisiert, tabuisiert, gegen die Frau benutzt einfach. Das ist super seltsam.
Apropos Fremdgehen, hast du diese, ich weiß gar nicht, du bist jetzt gerade sehr involviert in deine nicht funktionierende Hand und in deine Wohnungsrestaurationsarbeiten und so weiter.
Ja.
Hast du noch Zeit fürs Doomscrollen?
Ich gebe mein Bestes.
Okay, sehr gut. Kriegst du das mit diesem, wie nennt man das denn? KI-Slop heißt es, glaube ich. Diese Früchte?
Oh, ja.
Ey, Alter, hast du das mal mitbekommen?
Ich dachte ja, die wären wieder vom Tisch und auf einmal kommen diese, lass uns ins Nebenzimmer gehen, genau. Mit der Gurke und so einer Kirsche. So.
Genau, also TikTok soll wohl noch viel krasser betroffen sein davon, ja. Aber so an die Leute, die gerade nicht wissen, wovon wir sprechen, es gibt so einen Trend bei Social Media, der heißt, ich glaube, KI-Slop. Und da sind Früchte, die so sprechen können, in dieser typischen KI-Optik. Sieht einfach scheiße aus und so.
Richtig hässlich.
Und so, und die machen
auch diese
dann.
Diese metallene Stimme macht mich schon aggressiv.
Ja, genau. Und da werden dann so Situationen gezeigt, wie eine Frau Erdbeere ist mit einem Mann Erdbeere zusammen und der Mann Erdbeere geht zur Arbeit. Und dann kommt der Nachbar, die Aubergine rein, auch ein Mann, und dann haben die halt irgendwie Sex miteinander und dann ist sie schwanger und dann ist sie mit die Frau Erdbeere, mit Mann Erdbeere im Krankenhaus, wo der Dr. Zitrone dann das Kind auf die Welt bringt und dann ist das Kind eine Aubergine und man merkt so, ah, sie ist fremdgegangen und dann rächt sich der Mann Erdbeere. Irgendwie so richtige Scheiß-Stories, so richtig Kacke und das ist gerade so eine Masche von so ein paar Seiten, dass die halt auf Quantität gehen, dass die einfach so scheiß Inhalte machen und das ist ja KI generiert, das passiert ja automatisch. Du kannst ja wahrscheinlich das irgendwie einstellen, dass es automatisch auch gepostet wird und das sind dann Seiten,
ja,
die hauen halt raus wie bescheuert und das sind halt nur so richtig beschissene Inhalte was schon scheiße ist einfach. Weil es einfach so drecksverblödender KI-Content ist. Und B, aber auch ja so total die beschissenen Rollenbilder so reproduziert, ja. So, ne? So, vor allem wenn so junge Menschen auf TikTok das nur sehen, dass Frauen, ach, da teilweise geht's da auch um so, keine Ahnung, sexuelle Misshandlungen und so, die da irgendwie niedergemacht werden, als wäre das normal, normalisiert werden. Und Männer sind ultradominant, die Frauen sind immer irgendwie untergeordnet. So Gewalt an Frauen wird normalisiert, das wird Fremdgehen normalisiert. So, all diese ganzen, da werden so richtig komische Werte vermittelt und wir braten einfach immer weiter durch. Und ich denke einfach so, warum sind wir hier gelandet und warum hört das nicht auf? Es wird immer schlimmer.
Ja, also ich finde das auch richtig, richtig eklig. Und so dumm, ich kann mir das nicht antun. Ich kann mir das nicht angucken. Und egal, wie schnell du es wegscrollst, das ist, also mein TikTok war da auch geflutet von.
Ja, und in den Kommentaren, oh Mann, da sind wir jetzt gerade im Vorgespräch, meine Verbittertheit. So, gerade in den Kommentaren siehst du dann ja auch, dass Leute sich so darüber kaputt lachen. Ja. Ich weiß nicht, ob das Bots das ist, aber sind, aber auch nicht immer. Aber so, aber dann gibt's ein Klientel für? Hä?
Ja, aber das sind, meiner Meinung nach sind das die gleichen Leute, die, also du bist ja jetzt natürlich ein Ticken jünger als ich, aber es gab früher so Serien auf ProSieben und sowas wie Abi 2013 oder keine Ahnung, Mitten im Leben, so geskripteter Kram, ne? Und zu meiner Zeit, als es kam, gab es Leute, die dann darüber diskutiert haben, ob das echt ist, die das Gefühl hatten, da werden Abi-Klassen mitbegleitet. Ach so. Oder die Sachen werden nicht teilgeskriptet oder vollgeskriptet oder so. Und dann hast du halt wirklich im Bus Unterhaltung angehört mit, boah, ja, was bei denen so los ist und so. Wo ich mir auch denke, ja, ihr seid das, spätestens eure Kinder sind die, die den KI-Slop fressen. Es gibt immer so eine
Ey, ich komme aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus.
Gruppe an Menschen, die das sehr, oder die dafür sehr anfällig sind.
Ja, aber so
sind,
viele, oh Mann, ey, es ist so krass. Ja. Und dann sehe ich so, dann sehe ich da auch so, das ist so, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Nazi-Scheiß dann auch von irgendwelchen Früchten so, so propagandamäßig auch so reproduziert und so. Und dann denke ich so, alles klar, Adi, komm, du guckst mal in die Kommentare. Und dann sehe ich so in die Kommentare, da war ich jetzt screenshotten müssen, ich habe es jetzt nicht genau dabei, so. Da war so eine Frau und die hat gesagt, ich mache ja auch KI-Content, aber nicht so eine Scheiße. Ich glaube, ich muss mal KI-Content produzieren, der sich gegen das auflehnt, was ihr reproduziert. Und da dachte ich so, boah, ey, wo sind wir hier gelandet?
KI-Slop-Wars.
Ja, geil. Genau, so. Ja, wie gesagt, ich komme aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Ich finde das so krass. Das ist so krass. Was wir uns reinziehen. Geht der,
also, ich ertrage diesen KI-Kram eh nicht, aber da könnte ich jede Folge drüber reden, wie schlimm ich das finde.
Ja, also so. Ach, kein Plan. Es gibt so Sachen da finde ich das, da finde ich das mega nice und auch smart, das zu benutzen und so. Aber ich finde, man kriegt so ein Tool an die Hand. Oder man kriegt so Tools an die Hand, mit denen man auch eigentlich wirklich so geile Sachen machen kann. Und ich plane gerade zum Beispiel eine Kinderfreizeit und mache da so voll viel mit Claude Code und so und mache da so ein Tool programmiert, womit ich so, das wäre mega sinnvoll. Aber diese ganzen Tools, die kommen dann so unter die Masse und das kommt dann dabei raus. So damals in vor meiner Zeit, mein ältester Bruder ist so ist 45 oder so und der hat damals immer so Comics und so gehabt. Und da wurde sich so imaginiert, wie so ungefähr jetzt 2025 so aussehen könnte. Und dann wurde so Hoverboards und alle Autos können fliegen.
Ja,
und so,
ja, ja. Weißt
du, diese utopische
Zukunft. Dabei haben wir jetzt weiße Männer Ü40 auf E-Rollern.
Ja, und dann hast du da irgendwie so eine Aubergine, der so die Erdbeernachbarin irgendwie da fremd geht und hallo, komm her, komm, ich würde dich gerne flachlegen. Oh ja, Herr Aubergine. So?
Ja, also ich weiß natürlich, am Ende sind wir auch einfach so die ältere Generation, die dafür nicht bereit ist, wie Leute, die früher über YouTube gemeckert haben oder sowas, ne? Aber es ist eine Entwicklung, da will ich nicht dabei sein. Ich möchte nicht.
Ist das nicht was anderes? Was? Glaubst du das? Aber ist es nicht so, dass damals die Leute, die was über YouTube zu meckern hatten und so, waren doch auch die Leute, die das einfach nicht, die das nicht gecheckt haben. Aber bei KI.
Ja, aber das könnte ja auch jemand über uns sagen.
Nein, da gibt's nichts zu checken. Was soll ich denn bei diesen KI, also sag ich jetzt so, bei diesen KI-Früchten? Denkst du, ich habe da irgendeine Metaebene verpasst oder so?
Nein, glaube ich nicht. Ich finde das ja auch scheiße. Ich glaube nur, dass es durchaus eine Generation gibt, die sagt, das rafft ihr nicht. Wie bei der bösen Orange, die da war und alle fanden die cool und alle anderen fanden die scheiße.
Die Orange mit dem großen Mund?
Ja.
Mhm.
Ich mochte das, ich fand das witzig. Ich fand das irre witzig.
Habe ich mir nicht reingezogen, aber kenne ich trotzdem, ja.
Ja, das oder diese Einhörner, die es auf YouTube gab.
Ja, die ersten YouTube-Videos, ne? Lamas.
War das Lamas? Mhm. Lamas.
Karl, die waren das, oder?
Ja, aber ist ja richtig dumm einfach.
Ja,
also ich glaube, wenn ich das jemandem gezeigt hätte, der damals so 40, 50 war, Der hätte auch gesagt, okay, alles klar.
Ja, oder heute jemanden. So dieser so als YouTube damals rauskam, da war so Cold Mirror war da am Start. Das war eine der größten YouTuberinnen. Und dann die, wie hieß der nochmal? Es gab so ein paar einzelne YouTuberInnen und so, die haben so Quatsch gemacht und der Content, der bei YouTube hochgeladen wurde, der hat sich ja maßgeblich verändert. Früher war das ja einfach, die Außenseiter, die meinte ich, der hat sich ja maßgeblich verändert. Früher war so Content bei YouTube einfach nur so albern. Ich glaube, da wurde einfach so voll zelebriert, dass man Videos machen konnte und da gab es überhaupt keine Videokultur, keine Meme-Kultur und so. Es war einfach nur so, das war das erste Mal, dass Leute so Quatsch gemacht haben. Und wenn man sich auch so anguckt, wo das, also keine Ahnung, wo auch so Fernsehen herkommt und so, es war ja auch viel alberner damals. So, glaube, Leute haben dann einfach so einen Quatsch gemacht. Und dann haben, ich weiß gerade, ich hab's gar nicht so richtig vor Augen, ich habe nur noch Cold Mirror vor Augen, wie dieser Harry Potter und einen Stein vertont hat. Ich fand das unsagbar lustig damals. Ich weiß nicht, ob ich es heute immer noch lustig finden würde. Ich glaube nicht. Vermute ich jetzt einfach mal so. Ich
glaub, nee, so, man romantisiert das ja auch. Ne?
Genau, ich glaube einfach mal nicht, aber für damalige Verhältnisse war das Peak für mich, ne, als 13-jähriger Bub oder so, keine Ahnung, wie alt ich da war. Und aber wenn du heute solche Videos machst, wie damals halt gemacht wurden, ja, da wär's ja komplett gegen die Wand. Es können alle Leute Videos machen, der qualitative Standard ist mega hochgegangen. Und es gibt in alle Richtungen, es gibt einfach verschiedene Kulturen. Mittlerweile sind wir ja multikulturell so, ne? In alle Richtungen, was das Internet so anbelangt.
Ist ja aber auch total verrückt gewesen. Guck mal, man kannte ja quasi Unterhaltung nur aus dem Fernsehen und es war ja immer relativ poliert und sowas, aufgearbeitet mit Studiosets und so. Und auf einmal sitzt du bei jemandem im Wohnzimmer.
Ja, stimmt.
Wie der Papierschnipsel durch die Gegend schiebt und so einen Kurzfilm macht oder so. Oder Karl. Na, ja, natürlich ja, ist das super witzig.
Und weißt du, dann machst du so einen scheiß Lama und das sagt dann Karl und dann macht das ganz Deutschland nach. In der Schule, in der ich war, dann ist alle. Das war ein kollektiver Ohrwurm.
Ja, also ich muss aber sagen, das ist ja etwas, was ich am Internet auch liebe und ich kenne nicht mal viele. Memes machen mich so glücklich. Mhm. Ich mag das. Das ist so eine Form von Popkultur, die ist wunderschön.
Ja, check ich.
Dass man sich mit Memes unterhalten kann, erfüllt mich auf eine Art, die kann ich gar nicht beschreiben. Es macht mich richtig happy.
Was ist so eine Beobachtung von mir? Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob die valid ist. Aber folgendes. So, ich habe das Gefühl, dass damals in Instagram-Stories mehr Witze gemacht wurden. Ich glaube, dass heute ist es, glaube ich, eher so Lifestyle-mäßiger oder Ankündigung-mäßiger. Es kann auch sein, dass ich einfach anderen Accounts folge. Aber ich mach häufig so, ja, einfach so Gags, so, ich habe jetzt kein Beispiel, keine Ahnung, so meine Streaming-Setup-Geschichten und so, ich weiß auch nicht, dass ich irgendwie so an einer Straße steht irgendwie so ein altes, so ein Dügelbrett und daneben so kaputte Kopfhörer und eine Kiste mit Schuhen drin und dann sage ich, mache ich ein Bild und schreibe einfach darüber so, verkaufe mein altes Streaming-Setup, ich habe aufgerüstet oder so, weißt du? Und so Witze mache ich gerne in meinen Stories und ich habe das Gefühl, als wäre ich voll oldschool damit. Ich glaube, es machen nicht mehr so viele. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so valide ist.
Ich habe das Gefühl, Instagram-Stories werden von den meisten eher wie so eine QVC-Werbepause benutzt. Ne? Wie als würdest du so QVC-Werbefernsehen gucken, weil die meisten halt einfach nur so ein Hey, und hier bewerbe ich jetzt dieses da und wir benutzen jetzt Holy, Moly, Sure, More, was sie nicht alles haben, ne? Das ist, glaube ich, eher so das Ding. Ich teile auch ab und zu Links in der Story so von dem Kram halt, den ich ja mache. Klar. Versuche aber, wenn ich aktiv Stories mache, eher, also wie soll ich sagen, ich nutze die sehr selbstsüchtig, um mich zu unterhalten. Mhm. Ne? Entweder ich teile gerade hier irgendwas aus meinem Alltag oder ich überbrücke damit die Wartezeit und rede kurz mit mir. Wie eine Art Videotagebuch mit mir selber, von dem ich ganz genau weiß, 24 Stunden. Danach ist ciao. Ja. Danach ist wieder raus.
Kannst 24 Stunden. Das finde ich ist Königsdisziplin. Kannst du Stories oder Reels aufnehmen und dir die hochladen, ohne dir die anzugucken nochmal?
Ich gucke die nie an.
Hm. Habe ich mir gedacht.
Ich habe das noch nie getan.
Nein, ehrlich nicht?
Nein.
Ja, passt aber. Nie. Passt aber zu dem, was du machst. Voll. So, ich bin da auch polierterer als du.
Nee, das
wird. Und ich glaube, das ist auch normal. Ich glaube, das ist auch normal, dass man sich das nochmal anguckt. Aber du hast auch
ich wollte jetzt nicht sagen, dass du abnormal bist damit, aber für mich ist das, für mich steht es völlig außer Frage, das nicht zu tun. Mir geht schon die Zeit auf die Eier, die sich die Story wiederholt, wenn ich einen Link da einfügen muss.
Aha.
Das geht mir auf die Eier, dass da, nee, ich tippe das so schnell ein, Ciao Kakao, will ich gar nicht lange hören.
Ja, lol, okay. Nee, ich gucke mir das immer nochmal an.
So. Nee.
Ja gut, fein.
Mir fällt manchmal während der Story ein, das habe ich wirklich dumm gesagt, dann sage ich, warte, ich mache die Story nochmal neu, lass die oben und mach die Story nochmal neu. Und erzähl quasi, was ich sagen wollte, einfach nochmal.
Ja, Volane, auf jeden Fall, Volane-Style. Was mir aufgefallen ist, über die Jahre, in denen ich so Instagram mache und so, bleiben wir bei meinem Bügelbrett und bei meinem Streaming-Setup-Witz. Ich mache irgendwie solche Witze und dann bekomme ich safe Nachrichten, ob ich wirklich mein Setup verkaufe. Weißt du? Hä? Oh, krass. Ich habe schon mal drüber nachgedacht. Eigentlich braucht man so eine, was ist das, Ironie? So eine Sirenen-Emote. Ja. Weißt du, so Ironie. Aber das macht ja Witz kaputt. Aber so, weißt du, das meine ich nicht ernst. Am liebsten würde ich echt so. Das ist für die Leute, die sich checken, dass dann irgendwie die Story so einen grünen Rahmen hat oder so, in dem so in schwarzer Schrift so umher kursiert. So. Diese Story ist ein nicht ernst gemeinter Beitrag von Adi Peng Peng. Weißt du was?
Das würden die gar nicht lesen. Ja. Kannst du schreiben, so viel du willst. Es könnte in roten Lettern aufleuchten, während du sprichst. Und es würde einfach keiner lesen.
Na gut, also inklusive mir. Aber fairerweise muss man aber auch sagen, dass wenn man Leute halt nicht kennt, so wenn, ne, so das dann auch schwer manchmal Ironie einzuschätzen ist. Vor allem Ironie in Schriftform ist besonders schwer, sage ich.
Ja, sehe ich ein, wobei ich die Gefahr bei dem Bügelbrett jetzt nicht unmittelbar sehe.
War ein diplomatischer Annäherungsversuch meinerseits.
Fühle ich.
Ich habe noch eine Sache mitgebracht, bevor wir uns vielleicht dem Design widmen. Und zwar, hast du mal Pokémon Go gespielt?
Passiv.
Ja, okay.
Ich habe Kinder zu Pokestops gefahren, die weiter weg waren. Oder Sachen, die schnell erreicht werden musste. Auch da bin ich schnell hingefahren.
Wann war
ich
das?
Ich habe unterwegs schon Pokémon, so vor 4, 5 Jahren, ungefähr 3, 4, 5 Jahren.
Ja.
Ich habe auch schon selber Pokémon Go installiert und habe, weil ich halt mehr spazieren war, also an weitläufigeren Orten und so, als meine Kinder oder in Städten halt häufiger war als die, habe ich Pokémon Go installiert gehabt und habe dann immer, wenn ich ein Pokémon oder so gesehen habe, so, soll ich das fangen? Soll ich da antreten? Ja. Was muss ich tun? Ne? Und habe dann da quasi so mitgespielt. Aber
ich habe
keine Ahnung von dem Spiel.
Ja, du gehst spazieren und läufst mit quasi GPS und deiner Map da über die Welt und ab und an spawnen Pokémon und dann kannst du darauf klicken und dann kannst du das fangen. Und dann sammelst du Pokémon.
Ja.
So, das ist das Spielprinzip. Und dann gibt es noch Arenen, da sind irgendwie, wenn du bei dir beim Edeka Center bist, dann ist da Arena, dann kannst du gegen Arena kämpfen, blasen.
Naja, das musst du ja alles mitmachen, aber so einen richtigen Sinn habe ich da nicht drin gesehen.
Und jetzt habe ich einen Beitrag gelesen von Golem, so eine, ich glaube, es ist ein IT-Magazin oder sowas. Und dass Pokémon Go vor, ich glaube, ein paar Jahren, nagel mich darauf fest, die Daten an Ventor verkauft hat. Und Ventor ist ein Drohnenhersteller, der Drohnen und IT-Systeme ans Militär verkauft. Und es war bei Pokémon Go nämlich so, dass du, wenn du ein Pokémon fangen konntest, dann hast oder wenn du an einem bestimmten Spot warst, zum Beispiel eben so ein Edeka-Center oder so, dann wurde gesagt, alles klar, scan diesen Ort ab und dann hat sich die Kamera geöffnet und du musstest den Ort scannen. Und dann hast du so ein bisschen Sternenstaub bekommen oder wie die Währung in diesem Game heißt, kein Plan. Sternenstaub, 3 Pokébälle und ein Trank oder so. Ne? Ja, alles klar, bin ich zufrieden. Und diese Daten, die wurden jetzt verkauft an ein Unternehmen, was eine GPS-freie Weltkarte erstellt hat. Das heißt, dass die unabhängig von Satelliten und so eine komplette Weltkarte hat, wo Drohnen sich zurechtfinden können, auch wenn die keine Signale vom All, also von irgendwelchen Satelliten bekommen. Und die Drohnen, und weißt du, und wenn da irgendwelche rechten Winkel waren oder so, oder irgendwelche nicht einsehbaren Ecken, dann hat Pokémon da einfach wahrscheinlich irgendwie so einen Pokestop hingepackt und hat gesagt, alles klar, hier, da gibt es irgendwie 3 Sternenstaub, 2 Pokébälle und eine Zitrusbeere oder wie die heißen. Und dann kommen da 50 Menschen, filmen das aus 50 verschiedenen Perspektiven und in irgendein Programm rechnet dann nachher so eine GPS-freie Weltkarte heraus und diese Drohnen auch indoor, by the way, auch teilweise das indoor, dass Leute, das weißt du, wenn du, ich mir so eine Karte angeguckt, das ist, bei Google Maps hast du ja, wenn du reinzoomst, dann kannst du ja diese 3D-Ansicht machen, dann sehen alle Häuser so polygonisch aus, dass die einfach nur so ein bisschen so gewülste sind mit so Ecken und Kanten und auf dieser Map ist das so, dass du in die Häuser quasi so Einhöhlung hast. Weißt du? Und bis auf, ich habe gelesen, 15 Zentimeter genau, präzise kann man da, keine Ahnung, eine Drohne auf irgendwas losschicken. Wahnsinn!
Das ist total verrückt.
Oder? Na, Pokémon Go? Haben wir, also, wenn wir Pokémon Go gespielt haben und da das Edeka Center oder die Apotheke oder irgendwas abgefilmt haben, uns da gewundert, hey, warum ist denn jetzt hier an diesem, kein Plan, irgendein Nullort im Park bei irgendeiner Anlage oder so, denn jetzt auf einmal ein Pokestop? Da haben wir da irgendwelche Daten gesammelt, die jetzt an Venta verkauft haben. Ist das nicht crazy?
Hoffentlich machen die da nur Gutes mit.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich gibt es ja auch Liebe-Kriegsdrohnen, bestimmt.
Ja.
Übel krass, wieso heftig, Alter.
Coole Pakete. Ja. Oh, das ist gruselig. Also es passt jetzt nicht unbedingt dazu, muss ich gestehen. Aber ich habe, nachdem diese Pokémon-Go-Ära vorbei war, war ich trotzdem weiter in so einer Art Entdeckermut, ne? Ich hatte ja immer was zu tun beim Laufen, weil ich für meine Kinder halt diese Sachen da suchen musste oder so. Und danach habe ich angefangen, Google Maps auszustatten. Also wenn das, zu der Zeit hatte ich auch ein Android und dann war es immer so, ey, bist du gerade an dem und dem Ort? Mach doch ein Foto davon. Dann haben wir ultra viele Punkte von du konntest
ach so,
ja so Google
Play Store ausgestatten. Verstehe. Du hast die Map mit Fotos gefüllt.
Ja, genau, sau viele Fotos habe ich dafür gemacht und hatte erst es war für meine Spam-E-Mails, ne, die hatte ich da drauf gespeichert, die Adresse, und da hatte ich sau viele Punkte drauf mit, und irgendwann ein Jahr kostenlos Google One und ein Jahr kostenlos das und hier 20 Euro für den Play Store, so ist richtig viel. Und dann dachte ich, okay, ich will auch mal ins Bewertungsbusiness einsteigen und habe das dann mit meinem richtigen Account gemacht. Da habe ich aber nie mehr so viel gesammelt wie mit dem anderen, weil ich die ganzen Fotos ja schon über den Fake-Account verteilt hatte.
Boah, geil. So, es gibt auch eine App, da weiß ich auch nicht, wie die heißt. Da hast du eine Weltkarte und indem du spazieren gehst, schaltest du die Welt frei. Die ist erst schwarz und wenn ich zum Beispiel in Bremen bin, dann steht da, du hast bisher 0% von Bremen freigeschaltet. Okay, alles klar. Dann mache ich einen halbstündigen Spaziergang, dann habe ich 1% von Bremen freigeschaltet. Und du siehst überall die Straßen, an denen du schon warst, und alle Straßen, die du noch nicht warst, die sind immer noch schwarz. Und dann kannst du dir, die Städte und so. Das ist schon süß, habe ich noch nie gemacht, aber da hatte ich mir darüber nachgedacht, dass es eigentlich eine süße Idee ist, um, keine Ahnung, wenn man sich mit jemandem öfter zum Spazierengehen oder so verabredet, dass man sagen kann, ja, guck mal, weil du siehst die Stadt einmal von überall dann. Finde ich schon sweet.
Ja, also ich bin total anfällig für so Gamification-Kram, ne?
Ja, das ist krass, check ich auch.
Ich löse so ja auch unglaublich viele Probleme im Alltag, wenn ich so auf eine Arbeit gar keinen Bock habe. Habe ich ja schon mal erzählt, dann spiele ich Mathematiker oder sowas, ne? Oder, Wirtschaftsdetektiv oder so. Wenn ich Buchhaltung mache und ich habe da gar keinen Bock drauf, dann tue ich so, als wäre ich so voll die wichtige Person in der Buchhaltung. So, okay, ich finde diese Unterlagen.
Ah, und das Resultat aus deinem Roleplay ist, dass du die Aufgabe wirklich erledigst.
Ich mache die lebensechte Aufgabe wirklich.
Oh, ich mache das auch, aber ich mache das so richtig scheiße, ey. Ich habe so eine Switch und ich spiele Super Smash Bros. Das ist so ein Game, wo so Nintendo-Charakter gegeneinander kämpfen als Plattformer. Und dann suche ich mir einen Charakter aus, zum Beispiel Mewtwo. Und gehe dann einen Charakter im nächsten lang und sag, okay, alles klar, ich fange an bei oben links, bei Mario. Den besiege ich auf Stufe 9. Und wenn ich den geschafft habe, mache ich den da rechts daneben, das Donkey Kong, den besiege ich auf Stufe 9. Und immer das mache ich, bis ich verliere. Und dann mache ich das immer nachts. Und dann stelle ich mir immer selber Aufgaben. Du darfst erst schlafen gehen, wenn du verloren hast.
Das ist wirklich dumm.
Das ist übel dumm. Oder ich sag, oder andersrum, ich habe einen schlechten Tag und kämpfe da gegen Donkey Kong. Und ich verliere aber die ganze Zeit. Und werd dann irgendwann so richtig sauer und denk mir dann aber, eben auch, vom Podcast übrigens, habe ich auch ein bisschen gezockt, weil ich hatte Feierabend, hab irgendwie noch kurz gechillt und Wäsche angeschmissen und hab gesagt, alles klar, du machst jetzt was zu essen, aber erst besiegst du Donkey Kong. Und ich hab die ganze Zeit verloren. Und dann ist das ist ein scheiß Gamification-Move, weil ich nichts mache, weil ich aus dem Zocken nicht mehr rauskomme, bis ich irgendwas tue, weißt du, was ich meine? Das ist scheiße.
Ja, das solltest du vielleicht andersrum machen.
Wie denn andersrum? Ich erst aufhöre mit irgendwas, wenn.
Ja, du musst halt zum Beispiel erst kochen und dann darfst du spielen oder so.
Ah.
So rum wäre das vielleicht leichter, um deine Daily Tasks zu erledigen.
Stimmt,
aber
scheiße.
Ich sehe das Scheitern, das Prinzip.
Das Prinzip scheitert schon seit einer Weile, ey. Ich komme nicht zur Ruhe.
Dann bleibe ich lieber bei meinen Rollenspielen, indem ich dann auf einmal Aaron Brockovich-mäßig Sachen recherchiere.
Ja, das ist smart. Ich hatte damals so meine Bachelorarbeit geschrieben. Ich habe mich in Cafés gesetzt, damit mich Leute beobachten, wie ich meine Bachelorarbeit schreibe.
Ah, das hast du erzählt.
Genau,
ja,
genau.
Und
da übelst smart. Das ist so smart. So einfach, du bist so auf einer sozialen Bühne und schreibst da deinen Scheiß und machst da irgendwas, worauf du zu Hause keinen Bock hättest oder prokrastinieren würdest oder Switch spielen würdest oder irgendwie in Erdnussbutter löffeln würdest oder keine Ahnung. Und dadurch, dass du aber beobachtet wirst, machst du es ja. Und das Resultat daraus ist, dass ich wirklich eine Bachelorarbeit geschrieben habe. So, naja.
Praktisch.
Sehr praktisch. Ich habe ein Design mitgebracht.
Ja.
Ich blende es mal ein, ja?
Ich öffne es.
Genau, kannst du vielleicht mal.
Ja, ich bitte drum.
Kannst du vielleicht mal erklären, was du hier siehst für die Leute, die diesen Podcast ohne Video hören?
Warte.
Ist eine Postkarte. Ist eine Postkarte. So viel kann ich schon mal sagen.
Also, es ist eine Postkarte, die ich aus mir unerfindlichen Gründen nicht größer machen kann. Da ist. Ist es das Schloss Neuschwanstein? Ich weiß nicht. Da ist ein riesiges Schloss hinten drauf, sowas kann ich aber nicht. In einer sehr altdeutschen Schrift steht da drüber Deutschland und vorne drauf sind zwei Tonfiguren, ein Mann und eine Frau in einer bayerischen Tracht und man sieht die Nippel der Frau, was ich super irritierend finde. Und ihre Arme sind verschränkt wie bei einer Brezel.
Oh, das stimmt. Ja, sehr gut.
Das finde ich auch. Und ihre Finger ploppen so raus, als wären es keine Luftballons, die gerade absterben.
Ja, wie ihre Brüste auch übrigens. Und ich will einmal so eine Frage, wie würdest du die beiden Figuren vom Design her beschreiben? Ist crazy gruselig schon, ne?
Ja, richtig hässlich. Also die, allein der Mund sieht so ein bisschen aus wie beim Joker. Dann sind ihre Lippen nur so teilgeschminkt, herzförmig. Also oben quasi die zwei Ecken vom Herz und unten die Spitze. Ich finde alles daran richtig gruselig. Auch diese Knollnasen. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat.
Auch wie das H und das L hinter diesem Turm irgendwie so schlecht ausgeschnitten
ja,
ist.
Ja, und
so
wer,
ganz
hat
scharf.
Sich denn, wer hat sich denn bitte für den Schatten hinter der Schrift entschieden?
Und jetzt aber mal die Frage, wie findest du diese Karte?
Super schlimm. Aber ich würde sie gerne kriegen.
Ja, die ist geil.
Ich hätte gerne, dass mir jemand so eine Karte schickt.
Ich habe die da gesehen und ich dachte so, das ist schon die geilste hier. Weil die so, die ist sehr geil scheiße, weißt du? Ich finde die, aber die kriegen diesen Drahtseilakt hin, dass es so trashig ist, dass es wieder gut ist. Aber, weil es dürfte nicht viel mehr sein, so Flammen im Hintergrund wären jetzt irgendwie wieder so gaga. Aber, man fragt sich halt, ist das extra? Was würdest du
weißt
sagen?
Weißt du, was es ist? Das ist Photoshop, Philipp.
Klar, ja, ist
kennst
so?
Du das?
Ja, kenne ich. Ich kenne Photoshop, Philipp. Aber glaubst du, das ist extra?
Ja, glaube ich schon. Also ich glaube, da wurde jemand beauftragt, eine coole Postkarte zu machen und der hat diesen Job genauso ironisch gemacht, wie er beauftragt wurde. Oder das war jemand, der eigentlich verhältnismäßig gute Designs macht und dem wurde gesagt, hier, das ist dein Budget. Und er hat gesagt, alles klar. Für das Budget mache ich euch eine Postkarte,
150
Freunde.
Euro.
Schlagschatten 100%.
Also ich würde mich auch freuen über diese Postkarte, muss ich sagen.
Also ich würde die gerne kriegen, muss ich gestehen.
Ja, aber warum schaffen die das? Aber weißt du, es gibt so, wenn du dich traust, den Weg des Trashes einzuschlagen, dann ist es aber nicht einfach so getan. Weil ich habe zum Beispiel mal wo gearbeitet, wo ein Plakat, ein Flyer erstellt wurde. Und dieser Flyer, der sah dann scheiße aus. Der hatte dann verschiedene Schriftarten und es war irgendwie so trashig aus. Und ich habe dann rückgemeldet, ich finde es nicht so geil, muss ich sagen. Es sind überall verschiedene Schriftarten und so. Und dann wurde mir gesagt, ja, das ist aber extra. Wir haben so ein bisschen damit gespielt, dass es halt eben so extra scheiße ist. Und dann habe ich gedacht, das ist nicht scheiße genug dann. Weißt du?
Ja.
So, und dann dachte ich so, ja, aber keine Ahnung, dann zeig mir doch mal, dass du es besser kannst. Wenn du, weißt du, dann zeig mir doch erstmal, dass du es besser kannst, bevor du dich so dem Trash widmest. Weiß ich, war Picasso auch so, dass der voll gut malen konnte und dann aber nur so scheiße gemalt hat?
Ja, in der Art. Also Picasso hat tatsächlich mit einer Form von Realismus angefangen, war auch mit 14 schon unglaublich guter Porträtmaler und hat sich dann später für abstrakte Kunst entschieden. Was aber sogar ein relativ häufiger Weg ist. Ich glaube, bei Beuys war es ähnlich und bei Beckmann auch. Ich kann den Move aber auch nachvollziehen.
Ich auch.
Wenn du die ganze Zeit realistisch gemalt hast, irgendwann bist du drüber. Irgendwann ist okay, habe ich jetzt gemacht, ist in Ordnung, kann ich, tau Kakao.
Findest du, man muss diesen Weg gehen, um Trash machen zu dürfen? Finde ich auch nicht.
Nee, ich glaube, du kannst schon ziemlich unmittelbar einfach Trash machen. Aber Trash ist halt so ein bisschen wie Urin im Schwimmbad. Wenn es zu chlorig riecht, willst du auch nicht mehr in dieses Schwimmbad gehen. Ne? Es muss der richtige Uringehalt im Schwimmbad sein, damit es so ein bisschen angeklort in der Luft ist und du wirklich so dieses Schwimmbad-Feeling hast, damit auch die Pommes gut schmeckt, weil du hast den Chlorgeduft in der Nase und die salzige Pommes im Mund und die 3 Tage alte Mayo, du dippst da richtig schön rein. Aber ist zu viel Urin im Wasser, dann riecht es zu doll im Schwimmbad nach Chlor und dann denkst du dir, nee, das ist auch irgendwie unangenehm.
Check ich.
Das möchte ich nicht.
Ja, verstehe ich auch. Ich finde, das ist ein richtiger Drahtseilakt. Weil ich fand ja auch anhand dessen, wie du mit Trash würzt, das macht dich schon durchsichtig. Ich finde, man erkennt auch daran, wie du Trash halt umsetzt, wie gut dein Auge ist.
Ja, das absolut. Das ist wie glitzernde Aufschrift auf Jeans. Ne? Das muss die richtige Person tragen. Also ja, das ist einfach nur eine hässliche Hose.
So meine Ex-Freundin, die hat mir mal ein Bild geschenkt. Ich kann das vielleicht als Trash-Design fürs nächste Mal mitbringen. Da haben wir direkt was.
Freut sie sich, wenn du das so kategorisierst?
Ich frage sie mal. Wenn ich darf, dann zeige ich
okay.
das. Ja, das wäre in Ordnung. So, weil sie weiß das und ich bin da extrem neidisch drauf, weil sie hat ein unsagbar trashiges Auge, sage ich mal. Aber sie meint es nicht, also sie weiß nichts davon. So, wie soll ich das sagen? So, ich kann mal zeigen, wie sie zeichnet und sie tätowiert auch bla. Also das ist so eine Art von Trash, wo ich immer sage, das kannst du nicht lernen. Weißt du, was ich meine?
Ja, so, wenn okay, das ist kurz vor beleidigend. Ich mag, wie die Reise hier ist.
So, ja, und sie weiß das auch. Ich rede von dieser Begabung in höchsten Tönen, weil ich wirklich sehr neidisch darauf bin. Ich kann ganz okay gut zeichnen vielleicht. Aber gerade so, dass es nicht geil ist. Aber ich kann, wenn ich mich so, ich kann aber auch nicht scheiße zeichnen. Das ist irgendwie so langweilig. Und sie trifft bei mir wirklich einen Nerv. Ich kann auch was. Warte mal. Ich zeig dir was. Sie hat mir mal einen Stiftehalter geschenkt. Das ist der hier.
Geil.
Übel geil, oder?
Den hat sie. Sensationell gut.
Und der ist halt nicht extra so. Ich weiß nicht, ob ich das beschreiben kann, wie es ist. Und ich habe ihre selbstgemachten Sachen immer am liebsten gemocht. Weil ich dachte, das kannst du nicht lernen.
Nee, da willst du dich auch gar nicht trennen, ne? Die Geschenke möchtest du weiterkriegen. Also da willst du dann fragen, ob die ein Abo-Modell hat.
Und ich frage sie mal, ob ich das Bild in dem Framing jetzt zeigen kann und dann werden wir das nächste Woche erfahren.
Unbedingt, ja.
Gut. Also ich sehe gerade, genau, ist ein guter Abschluss. Ich würde vielleicht gerne noch einmal Werbung in einer Sache machen. Ich habe jetzt am Sonntag habe ich die Ausstellung von meiner Bachelorarbeit. Das ist eine Reportage über Wrestling. Ich habe den Wrestler Joey Light bei einem Kampf in Oldenburg begleitet. Und diese Reportage wird dann 2 Wochen später, also jetzt in 2,5 Wochen, bei YouTube erscheinen. Die könnt ihr euch gerne reinziehen. Wenn ihr Content macht, dürft ihr auch gerne darauf reacten und so. Spreadet das. Und letzte Woche kam ein Song von mir raus und in einer Woche kommt noch ein Song von mir raus. Letzte Woche nämlich, wenn du mich brauchst, ich habe die Promophase ein bisschen reingeschissen, weil ich krank war und es mir extrem schlecht ging und ich handlungsunfähig war und nichts machen konnte. Zieht euch den gerne rein und in einer Woche dann halt der nächste Song. Arbeitszeitbetrug gut, heißt der. Ja. Wolltest du noch irgendwas Werbung machen?
Nee, du hast genug Werbung für uns beide gemacht.
Okay, alles klar. Macht's gut, Leute, ne? Alles ist gleich gut. Tschüss.